Klein, aber hart.
Ja, da sind wir alle wieder. Herzlich willkommen. Und wir reden heute mal über was Schönes. Lass uns über was Schönes reden, Micha.
Was Schönes?
Über was Schönes. Lass uns über das Wetter reden. Das Wetter ist doch mal, weil das müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz erklären. Du bist ja von Haus aus, von Berufswegen Meteorologe. Unser Chef-Meteorologe ja jeden Morgen im Programm. Und Wetter ist ja dann eigentlich ein Thema, was dir auch liegen sollte. Und deswegen wollte ich dir heute einfach mal entgegenkommen, einfach mal nett sein, so kurz vor dem langen Pfingstwochenende und das Wetterthema mal ein bisschen genau beleuchten. Das ist ja auch was Schönes, oder?
Ja, wenn es dann so kommt wie an diesem Wochenende, dann ist es wirklich schön. Also ich meine, nach einem Knick in der Woche pünktlich mit dem Pfingstwochenende wieder schön. Das hatten wir auch schon häufiger genau umgekehrt. Ja, und kommt das Sommerwetter wieder zurück.
Ja, auch schön. Bevor wir da so einsteigen, müssen wir vielleicht nochmal kurz Revue passieren lassen. Wir haben ja so unglaublich viel Post bekommen wegen unseres kleinen Tschaikowski-Fauxpas. Peter Tschaikowski in der letzten Woche 178. Geburtstag gefeiert. Und wir beiden haben uns dann darauf verstiegen, dieses Dings hier anzusingen, dieses das ist, erinnerst du dich?
Peter und der Wolf.
Peter und der Wolf, richtig, genau. Und hatten uns
und wir wussten immer, dass der Peter mit dem Nachnamen Tschaikowski, also richtig. Peter Tschaikowski und der Wolf.
Richtig, genau. Haben das also tatsächlich irgendwo bei Tschaikowski angelehnt und das war natürlich ein Riesenfehler. Es kam ein Riesenaufschrei. Unsere Leitungen sind ja quasi zusammengebrochen, weil natürlich viele besorgte Mütter gesagt haben, um Gottes Willen, ihr habt ja auch einen Bildungsauftrag und genau den habt ihr in diesem Falle nicht erfüllt, weil es ist natürlich Peter und der Wolf, wir wissen es heute.
Von Prokofjew. Podolski, natürlich.
Und ich meine, im Grunde, wir dürfen ja sowas. Also ich glaube, wenn das jetzt im Kunstredakteur der FAZ passiert, der irgendwie so, der wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, dem Alkoholismus anheimgefallen. Ich weiß nicht, hätte suizidale Gedanken.
Ich glaube, wäre es bei Dreisat gewesen oder bei Arte, ich glaube, sie hätten den Sender dicht gemacht. Ja. Gesagt, das für unsere Rundfunkgebühren, was da passiert und das in der Hochkultur. Das wäre Ende aus, wäre vorbei gewesen.
Aber wenn man einmal wie wir den Stempel hat, so diesen Blödstempel, da kann man sich das auch mal erlauben, dann kann man sich das auch mal leisten, oder?
Hat es jetzt Konsequenzen gehabt? Ist bei dir in die Personalakte irgendwas eingetragen worden deswegen?
Bestimmt, ja, ich weiß es nicht. Ich hab das schöne Lied dann immer gesungen, wir sind blöd und nicht normal und das ist gut, normale gibt's genug. Also insofern nochmal Entschuldigung bei allen Musikexperten, bei allen Prokofjew und Tschaikowski-Fans, also Peter und der Wolf natürlich von Peter Prokofjew. Nein, wie heißt der Prokofjew mit Vornamen?
Ich weiß jetzt. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, soll ich jetzt mal, Moment, jetzt haben wir nichts gelernt diese Woche. Peter und der Wolf,
also Prokofjew. Den Fehler wieder ausbügeln.
Sergej Sergejewitsch, natürlich.
Sergejewitsch Prokofjew, natürlich. Peter und der Wolf. So, jetzt haben wir es. Prima.
Ich glaube aber immer noch, dass der Peter, der da mit dem Wolf tanzt, dass der wirklich Tschaikowski ist mit zweiten, also mit Nachnamen.
Wahrscheinlich, ja. Peter Tschaikowski.
Nur deshalb haben wir uns geirrt.
Der Wolf. Das Wetter. Herr Klein, es war ja wirklich ein fantastischer April. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon abgehandelt. Der Mai ging genauso fantastisch los. Es gab dann ziemlich viele Unwetter. Das hast du uns als Meteorologe ja auch jeden Morgen erzählt. Nur der Osten ist verschont geblieben. Und ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, der Osten soll ausgetrocknet werden. Das war ja wirklich stellenweise schon irgendwie Verschwörungstheorie-mäßig angelehnt. Der Osten soll ausgetrocknet werden. Wenn Regen kam, dann immer nur im Westen und hier bei uns im Osten Waldbrandstufe 5, 6, was weiß ich, und die Kleingärtner haben gestöhnt. Und da kommt natürlich auch ganz schnell jetzt mein Verschwörungstheoretiker-Herz zum Schlagen und zum Überschlagen, weil jetzt...
Was meinst du,
Jetzt klingelt hier mein Telefon.
Welcher Verschwörungstheoretiker ruft dich jetzt an?
Ich weiß es nicht. Ich habe das mal ausgemacht. Ja, so. Sehr schön.
Wir sind ja, aber was wäre der Sinn dieser Verschwörung?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dass man noch
damit die Westbauern ihre Butter in den Osten verkaufen können oder ihren Raps oder was?
Vielleicht auch das. Vielleicht ist das ja alles manipuliert. Ich meine, das musst du mir beantworten. Es gibt doch sowas wie Wettermanipulation. Ja? Also diese Chemtrail-Theorie, dass diese Flugzeuge mit den Kondensstreifen Warnstreifen und Abgasfahnen, dass das ja alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dass da sowieso irgendwelche Sachen versprüht werden, die uns alle manipulieren. Aber ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, dass sie das jetzt mit dem Wetter auch irgendwie machen. Ja, das ist tatsächlich Flugzeuge irgendwo hochgeschickt werden. Was ist da dran?
Also jein, also muss man auseinanderklamüsern. Es gibt verschiedene Dinge. Was es tatsächlich gibt und was schon, ich glaube, in den 60er Jahren schon die ersten Male ausprobiert wurde, das ist, Wolken abregnen zu lassen. Das heißt, man fliegt mit den Flugzeugen hoch und sprüht was aus, was ja kleine Teilchen enthält, weil nämlich so ein Wassertropfen auch nicht einfach auf den Boden runterfällt, beziehungsweise sich gar nicht erstmal bildet. Wenn die Luftfeuchtigkeit in der Luft drin ist, muss das Ganze, um zu kondensieren, um zum Tropfen zu werden, muss es kleine Partikel geben, an denen sich das Wasser anlagern kann. Ja. So, und wenn man da nachhilft und einfach Dreck oben reinpustet sozusagen, am besten geht das mit Silberjodid, hat man dann noch festgestellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es schneller anfängt zu regnen. Ja, so, wie gesagt, das schon in den, ich glaube, 60er Jahren die ersten Male gemacht. Und dann haben das auch gerne die Militärs ausprobiert, um zum Beispiel, also häufiger soll es wohl in Russland tatsächlich gemacht worden sein, um die großen Paraden, also für die Oktoberrevolution, um die abzusichern, dass es dann nicht ausgerechnet regnet, sondern dann guckt man, wo kommt das Wetter her, wo kommen die Wolken her, und dann fliegt man in die Richtung und lässt es dann vor den Toren Moskaus schon abregnen. So, das ist das, was es tatsächlich gibt. Es gibt auch in europaweit die Hagelflieger, wurde auch schon immer mal wieder gemacht, dass man versucht hat, Ernten zu schützen oder Weinstöcke zum Beispiel, indem man dann auch es eben ja woanders hat runterkommen lassen als über dem heimischen Weinberg. Das ist auch umstritten, ob es wirklich so richtig funktioniert. Man weiß ja nicht, was wäre passiert, wenn wir es nicht gemacht hätten. Das kann man beim Wetter eben nie so ganz nachprüfen. Aber tatsächlich soll es wohl so sein, dass es hilft. Chinesen haben das wohl auch gemacht bei den Olympischen Spielen und so weiter. Das ist eine. So, relativ aufwendig und kostenintensiv. Das andere, was jetzt wirklich die Verschwörungstheorien sind, ist ja, dass im Prinzip jedes Flugzeug, das oben lang fliegt, anfängt irgendwas auszusprühen, und man sieht das, sagt die Verschwörungstheorie, ja ganz klar, weil es ja oben diese Streifen gibt. Da sagt der Meteorologe, da sagt der Atmosphärenforscher, da sagen auch alle anderen Wissenschaftler, die einigermaßen seriös an die Sache rangehen, sagen, ja, das sind Kondensstreifen. Das ist einfach durch die Triebwerke, wird Feuchtigkeit auch in die Luft gelassen, die kondensiert mal mehr, mal weniger stark, und dann sieht man die Kondensstreifen.
Sagen, ist ja manchmal da und manchmal nicht da. Ja? Und da kommen ja die Verschwörungstheoretiker auf den Plan und sagen, ha, das ist der Beweis.
Ja, das ist auch das Schöne dabei. Also du kannst ja nicht einfach mal oben dann schnell die Nase reinhalten oder das Messgerät oder so als Otto-Normalbürger. Deswegen ist das alles schon mal sowieso verdächtig. Und dann kommt dazu, mal ist der Kondensstreifen hinter dem Flugzeug ganz kurz und verschwindet wieder. Aha. Und mal ist er total lang, bleibt den ganzen Tag über stehen, wird milchig und so weiter. Da sagen die Verschwörungstheoretiker, ja, guck mal, da wird gesprüht, damit der Himmel sich verfinstert, damit es grauer wird, damit die Sonne nicht mehr durchkommt. Ja. So, und wir sagen, ja, ich könnte dir vorhersagen, wie der Kondensstreifen sich verhält, weil nämlich, wenn der Wetterwechsel kommt, wenn oben in der Atmosphäre schon viel Feuchtigkeit ist, dann kann der Kondensstreifen sich auch nicht so auflösen wie in trockener Luft an einem schönen Sommertag. Und ja, dann wird der auch lange da stehen bleiben, immer milchiger werden. Das heißt, der Wetterwechsel kommt, aber deshalb, weil er sowieso durch die Hoch- und Tiefdruckgebiete ausgelöst kommt und nicht, weil da oben ein Flugzeug lang geflogen ist. Und ansonsten hat diese Verschwörungstheorie mit den Chemtrails auch so viele, wenn du länger drüber nachdenkst, da ist auch, die einen sagen, das ist, um den Klimawandel aufzuhalten, die anderen sagen, das wird gemacht, um den Klimawandel auszulösen, um uns alle hier in den Wahnsinn zu treiben oder zu vergiften und so weiter. Also da hakt's dann leider auch sehr, sehr dran.
Viele Verschwörungstheorien wirken ja dadurch auch ziemlich lächerlich. Und pass auf, jetzt kann es sein, dass all diese Verschwörungstheoretiker, also all diese Spinner, ja, den Regierungen und Geheimdiensten sehr, sehr nützlich sind, ja. Also pass auf, jetzt kommt meine Verschwörungstheorie, ja, Beispiel. Ich bin jetzt mal in der Regierung, ja, ich bin Regierung, ja, der Premierminister, was weiß ich. Und ich habe gerade mächtig Dreck am Stecken, alles läuft irgendwie nicht rund, meine Umfragewerte sind miserabel, mein Volk wendet sich ab von mir und so weiter. Dann denke ich mir, jetzt müsste doch mal irgendwas passieren, dass mich als Regierung und mich als Premierminister wieder irgendwie absolut stark und entschlossen und handlungsfähig dastehen lässt. Ja, dann rufe ich mal heimlich meinen Geheimdienst an und sag. Sucht mir, ich hab
oder Dan Brown.
Ja, oder Dan Brown gesagt, sag, sucht mir doch mal einen russischen Ex-Spion, der hier bei mir im Land lebt, ja. Dann besorgt euch einen chemischen Kampfstoff, ja, der eindeutig, sagen wir jetzt zum Beispiel, Russland zuzuordnen ist, ja. Und bringt diesen Spion damit in Kontakt. Und peng, fertig ist der Befreiungsschlag. Ja? Also super Story, ich als Regierung mache einen Riesenwirbel, einen Riesenaufstand, ein Riesengeschrei. Ich versammle meine internationalen Verbündeten hinter mir, ich rufe den Weltsicherheitsrat an, was weiß ich nicht alles. Ich weise Diplomaten aus, debattiere und diskutiere den Fall von oben nach unten, von links nach rechts, von rechts nach links und präsentiere mich dann eben total entschlossen und total stark und halt handlungsfähig. Und nach kurzer Zeit habe ich erreicht, dass mich mein Volk plötzlich wieder total sexy findet. Ja, ist eine tolle Show, tolle Story. Aber dann kommt, pass auf, dann kommt einer um die Ecke und stellt dumme Fragen. Hey, ja, fragt er vielleicht, Regierung, kann es sein, dass du das alles inszeniert hast, weil diese Story außer dir eigentlich niemandem was bringt, niemandem was nützt? Und weißt du, was ich dann sagen kann als Regierung, als Premierminister? Klar, da sind sie alle wieder, die Verschwörungstheoretiker, ja. Und wie es um deren Glaubwürdigkeit bestellt ist, das wissen wir ja alle. Also die glauben ja auch an Chemtrails und an kleine grüne Männchen und was weiß ich. Und ja, schon habe ich eigentlich dieses ganze Thema vom Tisch, so ein Stück weit. Kann das sein, dass mir das was nutzt, so ein bisschen als Regierung? Ja.
So. Ja, Moment, nee, das ist ja dann auch wieder eine Verschwörungstheorie, dass da jemand sitzt, also im Prinzip drei Leute sich das ausdenken und das alles in die Wege leiten. Und so funktioniert's ja meistens dann doch nicht. Also irgendwo kommt sowas ja immer raus. Aber zum Beispiel, die Welt ist ja meistens viel komplizierter. Also jetzt wie bei diesen Chemtrails, das ist ja eine verhältnismäßig einfache Erklärung zu sagen, guck mal, da oben sprüht jemand was aus und deswegen wird der Himmel grau. Die Atmosphärenphysik ist leider viel, viel komplizierter. Und außerdem bei dieser Verschwörungstheorie wäre es ja so, es müssten ja Tausende von Menschen Bescheid wissen beim Tanken der Flugzeuge, beim Abfüllen in die Tanks und was weiß, und die Piloten auch, die sich wundern, ach guck mal, heute sprühe ich aber wieder komisch. Also da müssten ja unheimlich viele Bescheid wissen. Bei der Geschichte, die du jetzt hattest, ja auch. Ich vermute mal, die Welt ist ja meistens auf der einen Seite viel komplizierter, auf der anderen Seite auch manchmal so simpel dämlich. Kann es nicht zum Beispiel sein, dass wer auch immer, da sich jemand miteinander gestritten hat, dass dieser ehemalige Spion vielleicht auch noch seine Kontakte hat, irgendein Geschäftsmann, meinetwegen, der früher in Russland gelebt hat, dann nach Spanien oder sonst wo ausgewandert, wo auch immer. So, und die haben sich irgendwie nicht mehr gern, weil der Spion dann sagt, pass auf, hör mal, ich lass mal raus, was du damals für einen Dreck gemacht hast in Tschetschenien, wo auch immer, keine Ahnung. So, und dann sagt dieser andere Geschäftsmann, den muss ich jetzt hier irgendwie wegmachen. Und der hat aber noch Zugriff irgendwie, hat einen alten Lagerbestand von dem Nervengift, das irgendwie mal schön rausgekommen ist, das er mal abgekauft hat über dunkle Kanäle, das verschwunden ist vor 15 Jahren oder vor 25 Jahren aus irgendeinem Lager in St. Petersburg oder sonst wo. So, und jetzt war es so, dass die Russen, die alle hoch und heilig geschworen haben, wir haben alle unsere Kampfstoffe vernichtet, die sagten, ach guck mal, da ist da hinten, hier laut unserer Lagerliste, müssten da drei Kanister sein, da sind aber nur zwei. Jetzt sagen wir aber doch nicht allen, hey Leute, da ist ein Kanister weg, sondern dann fuschen wir, wie gesagt, vor 25 Jahren irgendwo in der Liste sagen wir, hier, da waren immer nur zwei Kanister, wir haben unsere Kampfstoffe beseitigt und die sind auch guten Gewissens dabei und haben gesagt, ja, ist ja auch wirklich tatsächlich alles weg, wir haben nichts mehr. So, und dann plötzlich taucht da irgendwo wieder was auf und natürlich kommt das, kann man nachvollziehen, kann man ja untersuchen, hochwahrscheinlich aus den und den Bestandteilen wird es in einem Labor bei St. Petersburg gewesen sein. Aber jetzt, wenn ich doch heute dann an russischer Stelle wäre, kann ich doch auch schlecht sagen, tja,
ja, es ist halt, ist
da halt, weiß ich nicht. Wir haben alles vernichtet, aber da gibt's irgendwo noch einen kleinen subalternen Mitarbeiter, der weiß genau, 1991, da haben wir reingeschrieben, zwei Kanister, waren aber eigentlich drei. Vielleicht ist es so simpel.
Ja, man weiß es eben wirklich nicht. Ja? Und wenn es aber darauf hinausläuft, dass es vielleicht wirklich ein Befreiungsschlag dieser Regierung war, dass sie gesagt haben, wir brauchen jetzt mal einen schönen Skandal, dass wir so ein bisschen ablenken von den Problemen, die wir eigentlich haben, dass derjenige, ach, der dann...
viel
der
zu
dann,
kompliziert.
Dass derjenige, aber der diese Frage dann tatsächlich seriös stellt, ja, entgegen allen offiziellen Darstellungen zum Beispiel, dass der so viel Beifall von tatsächlich all diesen Spinnern, von diesen tatsächlichen Verschwörungstheoretikern, die so überall rumlaufen, dass der also so viel Beifall von der falschen Seite bekommt, dass er sich schon alleine mit der Fragestellung total unglaubwürdig macht und wahrscheinlich noch viel schlimmer, er traut sich gar nicht erst diese Frage zu stellen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber weißt du, solche total komplizierten Dinge, die sind erstens entweder immer aufgeflogen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, nee, hat man einfach nicht rausbekommen. Also, aber das ist immer, da wissen zu viele Leute Bescheid und das ist dann auch zu kompliziert und dann gibt's irgendwo einen Fehler oder so. Also, ich weiß nicht, bei solchen Sachen, also dass da sich eine Theresa May hinstellt und sagt, kaufe ich mir heute eine neue Perlenkette oder vergifte ich mal irgendjemand? Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, ist egal. Ich habe als kleiner
Junge, glaube, wenn da jemand geschickt wäre die Merkel wahrscheinlich, die ist clever genug, aber da fällt es dann halt überhaupt gar nicht auf.
Weißt du, die hat das
dass initiiert. Die dem Jogi Löw seit Jahren ihre Kaderaufstellung diktiert oder so. Kriegt halt keiner mit.
Ja, und die wird ihm auch sagen, welches Haarwasser er benutzen muss. Ja. Ich habe ja als kleiner Junge immer geglaubt, dass sich die Mädchen gegen mich verschworen haben. Also ich glaube auch an Verschwörungstheorien, glaube ich, ein Stück weit. Ja,
Katrin, da kann ich dir jetzt auch sagen, das stimmt. Ja? Da habe ich damals immer schon gesagt, hier, pass auf, hier hast du mal einen Bonbon. Der andere, der ist doof. Geh mal weg von dem.
Nee, Katrin Lichtner, ich glaube, wir hatten im Programm, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Katrin Lichtner, weiß ich, war ich fünfte Klasse, vierte Klasse, irgendwie, ja, alle Mädchen in meiner Klasse haben gesagt, die will mit dir gehen. Ja? Also die hat das irgendwie so eingefädelt, aber da gab es noch den Martin Münstermann. Ja, und den musste ich aus dem Weg räumen. Also ich war jetzt überzeugt davon, die will mit mir gehen. Und der Martin Münstermann will das aber auch irgendwie mit ihr. Also musste ich den aus dem Weg räumen. Also kam es, wozu es kommen musste, es kam zur Prügelei, ja, zwischen Martin und mir. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, die wollte eigentlich nur, dass der endlich mal den Arsch hochkriegt, der Martin, weil die eigentlich was von dem wollte und nicht von mir. Ja, und das ging weiter mit Beate Billy, das war dann irgendwie zwei Klassen später, irgendwie war die siebte Klasse oder was, siebte, achte Klasse, die hat mich benutzt, um einen Typen aus der zehnten Klasse eifersüchtig zu machen. Peter Helmicke, weiß ich noch wie heute. Also ich war wirklich Mittel zum Zweck und habe das dann immer viel zu spät gemerkt und seitdem glaube ich, dass ich wirklich Opfer solcher Verschwörungen, also der Mädchenverschwörungen geworden bin.
Das Interessante dabei ist jetzt aber psychologisch, dass du durch deine Definition der Opferrolle, hineingefunden hast, dann vielleicht jetzt ja auch zugänglicher bist für jetzt solche Verschwörungstheorien heutzutage.
Kann gut sein. Und da geht's
dass du fremdbestimmt bist, dass du nicht das Leben selbst in der eigenen Hand hast, dass du zwar prügeln konntest, aber es nichts genutzt hat im Endeffekt. Vielleicht ist das der Hintergrund. Vielleicht sollten wir, ich würde sagen, wir sollten das vertiefen. Lass uns dann nächste Woche nochmal tiefer reingehen.
Mm-hmm. Dann bringst du einen Psychologen mit.
Ja. Ja, hallo, das kann ich doch machen.
Das kannst du machen. Was die viel wichtigere Frage ist, dürfen wir diesen Namen hier eigentlich so öffentlich aussprechen?
Das wollte ich gerade fragen. Siehste? Du hast jetzt vier Namen genannt und weißt du, die ganze Welt, die ganze Nation ist wild gemacht durch diese Datenschutzverordnung, die jetzt am 25. losstand. Ich habe gedacht, hat der sich das alles schriftlich geben lassen? Darf der diese Namen nennen?
Ja, im Moment schlubbere das mal nicht so weg. EU-Datenschutz-Grundverordnung. Ja. Kannst du mir kurz erzählen, du bist ja auch betroffen, sind ja Unternehmen betroffen und was weiß ich, Leute, die irgendwelche Homepages, Internetseiten und so weiter betreiben. Was sagt diese Datenschutzgrundverordnung? Versuch's mir mal zu erklären. Sag mal.
Das kann dir niemand erklären. Du wirst europaweit niemanden finden, der dir das erklären kann. Es ist kurz gesagt so, dass theoretisch die Daten besser geschützt werden sollen von uns Otto Normalverbraucher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite für Firmen, kleine Firmen, mittlere Firmen, große Firmen, aber eben auch Vereine zum Beispiel, also der Schwimmverein und so weiter, die müssen alle nachweisen, ja, mir wurde erlaubt, dass ich in meiner Adresskartei drinstehen habe, André Hart, Jahrgang 1992, schwimmt bei uns regelmäßig jeden Mittwoch. So, und dafür muss es jetzt das Einverständnis geben. Jetzt könnte man ja, früher hat man gesagt, ja, okay, es ist völlig logisch, wenn man einen Schwimmverein betreibt, dann muss ich auch wissen, wie meine Mitglieder heißen. Nein, heute muss man sich das alles schriftlich bestätigen lassen, dank dieser neuen Verordnung. Ja, und für viele andere, das zieht sich halt durch alle Bereiche durch. Fotografen zum Beispiel müssten nach dem Gesetz bei jedem Foto, das sie machen, eigentlich von den Menschen, die darauf zu sehen sind, immer die Einverständniserklärung haben, dass dieses Foto auch dann von Ihnen weiter benutzt werden darf und so weiter. Also geht in alle Bereiche. Internet, wir mit unserer Webseite, ist natürlich ganz dramatisch. Du musst alles absichern, wer, wie, wohin, welche Daten schicken und so weiter. Und das ist jetzt nur der erste Schritt. Nächstes Jahr kommt wahrscheinlich nochmal der zweite Hammerschlag und danach könnte sich also im Internet auch wahrscheinlich viele Firmen pleite gehen. Alles, was so durch Werbung für uns immer kostenlos ist als Normalverbraucher, kann dadurch echt in die Binsen gehen. Das kann alles passieren.
Ich glaube, das wird wieder abgeschafft. Das Ding. Das ist ja, also ich habe so ein bisschen die Vermutung, da sind wir wieder bei meinen Verschwörungstheorien, dass es nur so irgendwie eine Daseinsberechtigung für Tausende von überbezahlten EU-Beamten ist. Da gab es ja mal diese lustige Geschichte vor, weiß nicht, wie lange das her ist, 15 Jahre, 10 Jahre, mit dieser Bananenkrümmung. Ja, ist ja dann durch alle Medien gegangen, alle haben sich total lustig gemacht. Die EU hat jetzt den Krümmungsgrad der Banane festgelegt, maximal darf die so und so. Und damit wurde ja immer mehr oder weniger die Arbeit der EU insgesamt assoziiert. Alle haben gesagt, was macht eigentlich die EU? Was machen die da eigentlich den ganzen Tag, diese 32.000 Beamten? Ja, die legen fest, wie krumm eine Banane sein darf. Und das ging so weit, das hat die so geärgert, dass man das mal, dass sie, glaube ich, diese Bananenkrümmungsverordnung oder wie auch immer die hieß, dass sie die wieder zurückgenommen haben, ja, weil sie nicht mehr wollten, dass irgendwelche Leute sich darüber lustig machen, dass bei der EU solche sinnlosen Sachen beschlossen werden oder durchgesetzt werden.
Und ja, das ist ja, glaube ich, auch leicht immer lustig zu machen. Also, aber zum Beispiel bestimmte Sachen würden ja auch gar nicht in einem Land funktionieren. Also wir in Deutschland haben zum Beispiel einen relativ schlechten Verbraucherschutz immer gehabt. Österreich ist da viel weiter. Da kannst du Mobilfunkverträge abschließen, die auch einfach nur mal 2-3 Monate dauern oder die du jederzeit kündigen kannst. Bei uns ja lange Zeit alles immer noch 2 Jahre bist du gebunden und hast keine Chance, da rauszukommen. So, da sind andere Länder viel, viel weiter. Und hier in Deutschland würde überhaupt nichts passieren, wenn nicht die EU zum Beispiel dann sagen würde, dieses mit den Glühlampen ist umwelttechnisch auch nicht so gut. Sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir das nicht alles ändern und die neuen LED-Lichter nehmen zum Beispiel. Das ist ja eigentlich erstmal per se eine gute Geschichte, aber so einzelne Länder kommen da einfach nicht aus dem Quark. Also ich finde ganz viele Geschichten, die EU gemacht hat, die sind wirklich gut, da redet nur keiner drüber, weil natürlich, wenn man bei uns hier in der Tagesschau die Politiker sieht, welche Politiker sind das? Unsere Deutschen, die sagen natürlich, alles schrecklich, das Volk regt sich auf, wer ist schuld? Die EU. So eine richtige Lobby, in Anführungszeichen, was Positives für die EU gibt es ja nicht. Also da spricht keiner über die guten Sachen. Und mit der Banane, meine Güte, vielleicht ist es besser, die in Kisten zu packen, zu verarbeiten, wenn sie gerade ist, als wenn sie krumm ist. Dann kann man sagen, hey, wir sortieren nur noch die geraden Bananen rein, weil man die besser durch die Lande transportieren kann. Da kann es ja einen Grund für geben.
Ja, aber weißt du, warum keiner über die EU redet? Weil es keiner versteht. Weil es wahrscheinlich nicht mal die Politiker verstehen, was da los ist in diesem Sumpf, diese zehntausenden Beamten, die da rumwuseln und machen. Da habe ich übrigens mal an der Stelle einen kleinen Buchtipp. Wir wollen ja auch ein bisschen Mehrwert vermitteln. Ja, wir wollen ja nicht, dass es hier irgendwie nichts hängen bleibt. Also bei den Menschen, die sich das jetzt antun, da muss ja auch ein bisschen was rumkommen, ja, was sie mitnehmen aus dieser Zeit hier mit unserem Podcast. Also Robert Menasse, die Hauptstadt, kann ich wirklich, hast du gelesen? Hat einen Buchpreis.
Nee, gelesen nicht, nur mitbekommen.
Hat einen Buchpreis bekommen, ich glaube, dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse, ich weiß nicht genau, oder im letzten Jahr schon. Das ist total spannend. Da geht's quasi also es ist ein Österreicher, dieser Robert Menasse, und da geht's quasi so um diese Strukturen in der EU und EU-Kommission und was da so alles läuft und was da los ist. Man macht sich keinen Begriff, also um es kurz zu erzählen, da geht's um eine Jubiläumsfeier. Ich weiß nicht, EU-Rat oder EU-Kommission oder irgendwas, irgendein Jubiläum, 50 Jahre. Und da wird also eine Abteilung beauftragt, eine Jubiläumsfeier auszurichten. Ja, und da hat dann ein Mitarbeiter die Idee in dieser Abteilung, wir machen das in Auschwitz. Ja, Auschwitz, das wäre toll, und das ist praktisch deswegen, weil der entscheidende Grundgedanke, also die Idee eines vereinigten Europas, wie das alles mal entstand, war eben die Überzeugung, dass es nie wieder Auschwitz geben darf. Nie wieder. Und dass es Auschwitz überhaupt geben konnte, ja, also die Ursache dafür, die lag quasi in einem übersteigerten Nationalismus. Also haben sich die Jungs, die diese Jubiläumsfeier da irgendwie ausrichten wollen, gedacht, dieser Nationalismus, also wir sind die Nation, wir sind die Größten, wir sind was Besseres, wir sind was Tolles, was Besonderes, dass eben nur aufgrund dieses Nationalismus sowas wie Auschwitz entstehen konnte. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Vereinigte Europa nimmst als Idee, dann würde es ja heißen, okay, nie wieder Nationalismus, also nie wieder Auschwitz. Ja, das war mal so die Grundidee der Vereinigten Staaten von Europa. Nie wieder Nationalismus. Und gescheitert ist das Ganze dann, also in diesem Buch, was er dann so beschreibt, dass sie das so machen wollten, ist ja eigentlich eine kluge Geschichte, ist es natürlich dann am Widerspruch der einzelnen Länder, und da hast du eben total gemerkt, wie nationalistisch die eigentlich in Wirklichkeit alle noch so eingestellt sind. Wir haben gesagt, um Gottes Willen, ein Riesenaufschrei, und Auschwitz können wir doch nicht machen und so weiter und so fort. Also darum dreht sich's im Wesentlichen in diesem Buch, Robert Menasse, die Hauptstadt. Ist auch nur so ein bisschen Kriminalfall verwoben. Also ganz spannende Sache, kann ich wirklich empfehlen.
Ja. Ach schön. Ja, aber ja. Das ist ja, dieser Europagedanke ist ja eigentlich, wir vernachlässigen das ja häufig auch so, wenn wir jetzt mal schauen, wie die einzelnen Länder sich auch teilweise wieder ein bisschen versuchen abzuschotten oder ihr eigenes Ding zu fahren. Aber was wir heute machen, wir fahren mal eben rüber, ich sag mal hier quer Westeuropa, Frankreich, Niederlande, da ist es ja noch ein bisschen deutlicher, weil man mit dem Euro überall bezahlen kann. Man merkt überhaupt nicht mehr, wo die Grenzen sind. Und wir haben diese Woche noch gar nicht drüber geredet, was ich ja so ein richtig schönes Symbol dafür auch finde und so lächerlich es sein mag, aber der Grand Prix d'Eurovision, wie er früher hieß, das ist doch auch so eine Nummer, wo endlich mal alle Länder zusammen, ja, es geht um nichts, es geht darum, lustige Lieder zu singen, ne? Aber man trifft sich.
Song so, Contest, natürlich.
Ja, so heißt es jetzt neuerdings. Also so schön und alle kommen zusammen, feiern eine lustige Party. Ich finde, das ist doch das Schönste für Europa, was man so als Aushängeschild im Moment noch hat, oder?
Ist ehrlich gesagt an mir völlig vorbeigegangen, das Thema. Ich finde es immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es ist schon anstrengend, das zu gucken. Ich habe das vor 3-4 Jahren mal geguckt und so. Aber ich glaube, das hat eher was so. Also ich finde die Idee auch toll, ja, dass alle zusammenkommen und Spaß haben und feiern und so weiter und so fort. Ich finde es halt immer musikalisch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, ja, was so die Beiträge sind.
Ja, das ist so wie Fußball-Weltmeisterschaft. Da geht's ja manchmal ja um den Fußball, aber manchmal eben auch um das Drumherum. Also dass man irgendwo Public Viewing hat und schön zusammensitzt und vielleicht mehr Bier trinkt als Bratwurst isst, aber eben man hat so das Gemeinschaftsgefühl. Also bei uns im Freundeskreis ist es so, wir machen das auch jedes Jahr, große Party. Da läuft dann der Fernseher und man guckt auch gebannt dahin. Und es ist auch so, wie du schon sagst, die Musik ist manchmal schwierig und manchmal noch schwieriger. Aber es ist so. Ja, so ein Ritual. Und ich glaube auch, man braucht das. So wie früher wir alle zusammengesessen haben, Wetten, das geschaut haben, so als Nation, dass man was Gemeinsames hatte. Das verschwindet ja immer mehr. Es gibt, ja, wer guckt denn? Na, Wetten, das guckt keiner mehr, aber verstehen Sie Spaß oder sowas, gucke ich auch nicht. Man hat so wenige Sachen, wo wirklich mal viele Leute zusammenkommen, sich versammeln. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft noch. Ja. Das ist vielleicht teilweise noch Formel 1. Und das ist so ein bisschen auch dieser schwachsinnige, blödsinnige Eurovision Song Contest, der einfach Menschen verbinden kann. Ich finde das wichtig.
Mit dem kleinen Unterschied, bei der Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt Israel nicht. Glaube ich. Oder? Haben die eine
Fußballmannschaft? Nee, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
Hat Israel eine Fußballnationalmannschaft? Bestimmt haben die eine Fußballnationalmannschaft, oder?
Bestimmt.
Ja, ja, bestimmt, ja. Kannst du mal gucken, bitte?
Garantiert. Ja, Israel Fußballnationalmannschaft. Die haben garantiert die Fußballweltrang.
Israel Weltrang, würde mich jetzt auch interessieren, wo die so stehen. Israel.
Weltrangliste. Ja, da, Weltrangliste. Die FIFA Coca-Cola Weltrangliste. Ach, guck mal, Coca-Cola ist auch dabei. Oh, die waren mal besser. Die sind im Moment, also ich kann nur das zitieren, was ich hier auf der FIFA-Seite sehe. Die sind 2017 und 2018 auf Rang 98 und waren aber 2016 noch auf Rang 15 und das Beste war so 2008 auf Rang 18. Also die waren bis dahin relativ gut und sind so die letzten Jahre ziemlich versemmelt.
Von 18 auf 98?
Bei den Frauen.
Ei, das ist natürlich heftig.
Bei den Frauen sieht es ein bisschen besser aus, aber auch nicht toll.
Israelische Fußballnationalmannschaft.
Ja, aber übrigens, fällt mir gerade ein, ich habe es nämlich jetzt diese Woche gesehen, bei dem Eurovision Song Contest, ja, unser damals größter, bis dahin größter, in dem Fall noch westdeutscher Erfolg war ja Nicole, ein bisschen Frieden, ne?
Ja.
Und heutzutage gibt's ja immer diese großen Veranstaltungen, Barbara Schöneberger moderiert im Zweifelsfall und dann wird das deutsche Lied für Oslo, für was weiß ich, für bestimmt. 1982 war das ja Nicole, weißt du, wie die bestimmt wurde?
Nee.
Nix von mitbekommen. Ich habe das witzigerweise, diese Fernsehsendung, die lief jetzt nochmal sozusagen im Vorprogramm, wurde die auf einem dieser Spartenkanäle ausgestrahlt. Unser Lied für Harrogate. Das kam vom Bayerischen Rundfunk 1982, moderiert von der damaligen Barbara Schöneberger. Das war natürlich.
Weiß nicht. Ah, ja, doch.
Caroline Reiber natürlich.
Ah, ja, ja.
Ja, nee, mit dem großen rollenden R.
Ich habe an Petra Schürmann gedacht, aber nee, das war dann noch ein bisschen später, glaube ich.
Ja, die war glaube ich ein bisschen später.
Ja.
Aber eine große Sendung, 12 Lieder wurden vorgestellt und dann wurde anschließend, wie wird denn da abgestimmt? Also das Publikum wurde beteiligt, aber auch erst seit kurzem vorher. Es gab ja kein Internet oder so oder SMS oder sowas. Telefon oder es gab auch noch nicht mal den TED. Nein, das Telefon gab's, aber es gab dieses Abstimmen per Telefon noch nicht. Nein, man hat Demoskopen rundgeschickt, die haben 500 Leute in Deutschland, damals Westdeutschland, ausgesucht.
Ach, Quatsch.
Und die durften abstimmen. Ja, demoskopisch. Und dann wurde es zusammengetragen. Und diese Sendung, ich habe sie mir im Schnelldurchlauf angeschaut, die bestand erstmal aufs 4 Minuten Anmoderation. Musst du mir überlegen, 4 Minuten hat die Reiber gequatscht, bevor das erste Lied überhaupt kam. Dann kamen alle 12 Lieder und dann gab's den Schnelldurchlauf, was man heute so immer zack, zack, aneinander geschnitten. Weißt du, wie damals der Schnelldurchlauf lief? Das war, da gab es das Orchester, ich glaube Heinz Reit oder Dieter Reit oder sowas, der hat das dann alles arrangiert und dann hat das Orchester durchgespielt, ein Medley, die Lieder in umgekehrter Reihenfolge. So, dann war erstmal riesen Intro, dann spielte dieses Orchester im Hintergrund 5 Background-Sänger, die Munich Voices, natürlich präsentiert von Caroline Reiber und dann haben die alle diese Lieder nochmal gesungen und währenddessen gingen die Künstler nochmal kurz auf die Bühne und verbeugten sich. Dieser Schnelldurchlauf lief alleine 7 oder 8 Minuten. Gestoppt. Wirklich, ich habe es nochmal die Zeit mir angeguckt. Und danach haben dann die Menschen in den Wohnzimmern abgestimmt, diese 500, und dann wurden die Zahlen zusammengetragen, was dann auch wieder eine Dreiviertelstunde dauerte. Und das machte anscheinend der Mensch von Infratest. Und der hat wirklich dann eine Stunde lang durchgeredet, nur mit einem Zauberkünstler unterbrochen, hat er die Zahlen vorgetragen. Und das ist ein Riesenunterfangen, bis endlich Nicole dann hinterher wirklich mal gewinnen durfte. Unfassbar. Also wirklich, überleg mal, das ist 1982, das ist gar nicht mal so lange her, aber es gab halt dieses Ganze mit Telefon und so weiter noch nicht.
Ne, welchen Platz, weißt du noch, hat damals Israel gemacht? 82?
Waren
die da schon eine Nummer? Israel, keine Ahnung. Durften die da schon mitmachen?
Die haben in den 70ern, glaube ich, schon gewonnen mit Halleluja und solchen Sachen.
Warum dürfen die überhaupt mitmachen beim Eurovision Song Contest? Also ich will die jetzt nicht irgendwie ausgrenzen oder so, aber Israel ist ja nun offenkundig nicht Europa.
Weil die irgendwie immer schon in der europäischen Broadcast-Union damals drin waren.
Ja,
wahrscheinlich
ja.
Auch so als dazwischen war ja noch Ostblock, also sprich, als die gegründet wurde, diese Rundfunkunion, hat man mit dem Ostblock nichts zu tun gehabt. Und dann war Israel als westliches Land immer noch das nächste wahrscheinlich. Und deswegen durften die mit rein.
Ich weiß so genau auch nicht. Das sind ja auch schlimme Sachen passiert in Israel. Ja, und also jetzt aktuell, jetzt mal abgesehen davon, dass, also ich finde diese Nummer gar nicht so schlimm, mit der die da gewonnen hat. Wie heißt sie? Wie heißt sie?
Nette.
Netter oder netter, keine Ahnung.
Siehst du, ich als großer Fan weiß noch nicht mal den Namen.
Ja, aber im Schatten dieser ganzen Geschichte sind ja da viele schlimme Sachen gelaufen. Israel jetzt gerade im Zuge des 70. Staatsgründungsjubiläums und im Zuge dieser Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ja, wenn man jetzt so in diese Israel-Kritik kommt. Klar stehen wir Deutschen in einem ganz besonderen Verhältnis zu diesem Land und das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Das ist auch absolut richtig so. Ich habe jetzt letztens erst irgendwo diesen Jan Böhmermann gehört, der empfohlen hat, dass so alle diese rechtsdrehenden Hörnis, dass man die zwangsweise mal nach Auschwitz schicken müsste. Jetzt sind wir wieder in Auschwitz. Das ist einen Tag lang einfach mal mit sich allein dort in dieser Gedenkstätte. Und eben nicht nur die rechten Hörnis müsste man dorthin schicken, sondern eben auch alle diese muslimischen Zuwanderer, die hier zu uns ins Land kommen und glauben, sie könnten ja diesen kranken Antisemitismus weiter ausleben. Also die gehören meines Erachtens auch mal dorthin geschickt, um sich das mal anzugucken, wie das war. Aber es muss eben auch trotzdem, also trotz dieses besonderen Verhältnisses zu Israel, muss eben aber, finde ich, auch mal Kritik an der Politik gestattet sein, ja, ohne dass man gleich so in diese antisemitische Ecke gestellt wird. Und obwohl es natürlich, und das ist eben das große Problem, wenn du das machst, wenn du also öffentlich Kritik an der Politik Israels übst oder so, kriegst du eben gleich wieder ganz viel Beifall, auch wieder von der falschen Seite. Und deswegen trauen sich das, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Da gibt's ja dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Günter Grass, relativ kurz vor seinem Tod, hat dort so ein Prosa-Gedicht veröffentlicht. Ich glaube, das hieß, was gesagt werden muss oder so. Und da wirft er Israel als Atommacht, die sie ja sind, dort im Nahen Osten, eine aggressive Politik vor, die den Weltfrieden bedroht, weil sie eben so ein Stück weit auch auf einen Erstschlag gegen den Iran hinausläuft. Ja, und da gab es einen riesen Aufschrei und der Netanyahu, der damals schon Ministerpräsident war dort oder Premierminister, glaube ich, in Israel, Ministerpräsident, hat dann auch natürlich gleich den Bezug zur Waffen-SS-Vergangenheit von diesem Günter Grass gezogen und so weiter. Und trotzdem muss man sagen, er hatte trotzdem recht, oder? Natürlich hat er recht. Auch wenn er viel Beifall von der falschen Seite dafür bekommen hat. Aber man muss es ja trotzdem mal sagen dürfen. Auch wenn es natürlich völlig inakzeptabel ist, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen oder den Holocaust zu leugnen. Aber insgesamt ist es schon ein ganz schön großer Wahnsinn, den die dort politisch betreiben, oder?
Ja, das, also man muss halt einfach unterscheiden, finde ich. Also es gibt das eine ist ein Land Israel kann sich gut oder schlecht verhalten, aber das heißt ja nicht, dass die Menschen, die da leben, per se alle blöd sind oder so. Und das ist ja eigentlich Antisemitismus, dass man sagt, die haben diesen Glauben und deshalb sind sie so und so, dass man so definiert. Und natürlich sind sie schuld daran, dass die Araber sie nicht mögen, weil sie Juden sind oder so. Das ist natürlich das Schwachsinnigste überhaupt. Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, so wie sich Israel militärisch verhält und wo die überall dann mal schnell Einsätze fliegen, ist natürlich zumindest schon mal fragwürdig. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das natürlich ein Land ist, das umzingelt ist, in Anführungszeichen, sich auch sicherlich so fühlt oder die Länder drumherum ihm nicht gerade gut gewogen sind und natürlich auch gerade dieses Verhältnis zwischen Palästinenser, dem Palästinensergebiet und Israel, ganz, ganz schwierig ist. Aber da finde ich, ist es auch ganz schwierig, jemandem die Schuld zuzuweisen. Natürlich kann man immer sagen, naja, Israel ist der Stärkere, die haben die Atombombe, die haben das Militär, die haben das verhältnismäßig reiche Land und die Palästinenser haben so gut wie gar nichts. Ja, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir plötzlich hier von Belgien, von Tschechien plötzlich immer Tunnel gebohrt würden, Anschläge passieren würden, Menschen mit Molotows-Cocktails werfen und schlimmeren Bomben zünden und so weiter, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, die Tschechen sind irgendwie komisch zu uns und wir müssen uns da verteidigen. Also ich finde das sehr schwierig, da einer der beiden Seiten so richtig die Schuld zuzuweisen, obwohl man natürlich immer das Gefühl hat, die sind doch so stark und mächtig, die könnten doch jetzt einfach mal ein bisschen mehr drauf zugehen. Aber die Israelis sagen ja aus ihrer Sicht heraus auch, na, wir haben auch sehr viel, sind wir den Palästinensern entgegengekommen, aber diese Hamas da, die tut auch nicht wirklich viel daran dazu, dass sich die Lage beruhigt. Ne?
Naja, um es nochmal mit krass zu sagen, eine vom Wahn okkupierte Region, hat er, glaube ich, sinngemäß gesagt, eine vom Wahn okkupierte Region, das ist schon irre. Und wenn dann noch ein Irrer dazukommt, wieder Trump, jetzt mit der Aufkündigung des Atomabkommens, da lässt er quasi den Geist aus der Flasche. Ja, und das kommt.
Ja, ich meine, auch mit der Umzug der Botschaft, ist das, also wo ist der Sinn darin? Also es ist ja eigentlich, bei dem Atomabkommen könnte man ja vielleicht noch sagen, aus irgendwelchen Beweggründen kommt man zu diesem Schluss, der Iran hat Böses gemacht und das Atomabkommen hat keinen Sinn. Aber warum muss ich diese Botschaft jetzt zu diesem Zeitpunkt auch umziehen? Weil die ganze Welt sich verständigt hat, nein, wir tun das nicht, wir wollen diesen Konflikt nicht anheizen und deswegen bleiben wir alle aus Jerusalem raus. Die ganze Welt ist da einer Meinung und nur er meint so, wir müssen da jetzt, zack, wir setzen ein Zeichen und dass dann hinterher das so eskaliert, ist doch wirklich abzusehen gewesen.
Komm, ich muss nochmal drauf zurückkommen, weil nochmal auf den Gedanken mit dem Geist aus der Flasche, das ist so schön bildlich und das kommt ja tatsächlich auch aus dieser Region dort, ja, also aus der persischen Region, Aladdin und die Wunderlampe. Ist ja wirklich, ich glaube, Märchen Tausend und eine Nacht. Wo Aladdin und die Wunderlampe und dann wird dort gerieben und so weiter. Du kennst die Geschichte Tausend und eine Nacht mit der Scheherazade?
So ganz genau nicht. Ich glaube, sie muss dauernd Geschichten erzählen, oder was war das, ne?
Ja, das ist ja hochspannend. Komm, hier nochmal ein kleiner Mehrwert. Scheherazade, das war, warte mal, wie war das? Da gab es irgendeinen persischen König und der war glücklich verheiratet. Und seine Frau hat ihn dann aber mit einem Sklaven betrogen. Das hat ihm total das Herz gebrochen. Dann hat er ihr den Kopf absäbeln lassen, seiner Frau. Und er war dann aber so enttäuscht von den Frauen, dass er seinen Großvisier, ich glaube, die hießen damals so, Großvisier angewiesen hat, er möchte jeden Abend eine neue Frau zugeführt bekommen. Ja. Und zwar immer nur für eine Nacht, er hat sie quasi für eine Nacht geheiratet und um eben nicht in die Gefahr zu kommen, dass die ihm wieder untreu wird, wurde diese Frau am nächsten Morgen rüber runter geköpft. Ja, und das ging eine ganze Weile so. Und dann gab's aber die Tochter des Großviziers, das war diese Scheherazade. Und die hat gesagt, wir müssen doch diesem armen Menschen jetzt mal helfen und vor allen Dingen diesen armen Mädchen, die da jeden Tag und jede Nacht rüber runter und so weiter. Und da hat Scheherazade gesagt, ich opfere mich jetzt. Ich mache das mal und probiere mal, den davon abzuhalten, mich da am nächsten Morgen irgendwie zu köpfen. Und die war halt ganz raffiniert. Die hat halt gesagt, wir machen nicht nur Schnicki-Schnacki, sondern die hat halt gesagt, ich erzähle dem einfach Märchen. Und kurz bevor die Sonne aufgeht und er eigentlich gesagt hätte, so, jetzt Scheherazade, rüber runter, höre ich einfach auf mit der Geschichte und sage dem, ich erzähle dir morgen Abend, wie es weitergeht. Und das fand er so spannend und jede Geschichte war so interessant und für den, dass er gesagt hat, okay, du bleibst am Leben und wollte eben am nächsten Tag dann wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und so hat Scheherazade überlebt und ich glaube, nach tausend und einer Nacht hat dann dieser König, dieser Sultan gesagt, jetzt hast du mich überzeugt, du bist die Frau meiner Träume und hat sie für alle Zeit geheiratet. Ja, guck mal, so war das.
Man weiß nicht, was so jemand auch bei RTL, dass dann auch heutzutage die Darsteller von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten so lange überleben, weil einer immer wissen möchte, wie es weitergeht.
Ich weiß auch nicht, was sie dem vorgelesen hat. Vielleicht ist Kamasutra gemacht oder so. Also irgendwie war es spannend für ihn und er ist da jeweils bei der Stange geblieben. Tausend und eine Nacht.
Gibt's, bei der
noch,
Stange.
Darf ich noch einen Buchtipp? Oh, wir sind ja.
Was ist denn bei dir jetzt los hier?
Ja, wir müssen ein bisschen Anspruch bieten hier. Ja, nicht immer nur hier Larifari. Salman Rushdie habe ich gelesen im letzten Winterurlaub. Salman Rushdie, und zwar, warte mal, 2 Jahre, 8 Monate und, weiß nicht, 28 Nächte, glaube ich. Ja, so hieß das. Und das sind, was übrigens 2 Jahre, 8 Monate, 28 Nächte ergibt. 1001 Nacht.
1000 Tage.
Und da geht's darum, Salman Rushdie kennt man ja hier, die satanischen Verse und solche Sachen.
Was er gemacht
hat. Und das ist eine recht spannende Geschichte. Da kämpfen nämlich die guten Genies gegen die bösen Genies. Und die finden normalerweise machen die das unter sich aus, in ihrer Welt, in ihrer Genie-Welt. Das ist ein Paralleluniversum, eine Parallelwelt zu uns. Wir kriegen das normalerweise gar nicht mit, wenn die guten gegen die bösen Geister kämpfen. Aber die haben irgendwo einen Spalt gefunden, wo die durch sind. Und plötzlich haben die ihren Kampf hier auf der Erde ausgetragen. Die guten Genies gegen die bösen Genies. Spannende Geschichte, auch sehr unterhaltsam. Mhm. Kann ich empfehlen. Salman Rushdie, 2 Jahre, 8 Monate und 28 Nächte. Wer sich so ein bisschen Aladdin und Wunderlampe mäßig, Geist aus der Flasche und so weiter. Sehr spannend.
Wahnsinn.
Sehr spannendes Buch.
Ich finde jetzt auch, wir sollten eine Geschichte erzählen.
Ja, hast du eine?
So eine Kurzgeschichte. Nee, ich hab keine. Das ist ja deine Aufgabe immer. Wir sollten sowas Gespieltes erarbeiten wieder gerne mal.
Jetzt schon? Wollen wir jetzt schon? Ich wollte noch ganz kurz Dashcam. Thema Dashcams, weil das habe ich noch auf dem Zettel. Micha, das finde ich sehr spannend. Dieses Urteil, was in dieser Woche gekommen ist. Warte, wir fassen mal kurz zusammen. Du darfst eine Dashcam benutzen. Nee, du darfst eigentlich keine Dashcam im Auto benutzen, weil das ist gegen den Datenschutz, das ist wieder Datenschutzverordnung. Aber wenn du dann einen Unfall hast und mit Hilfe dieser Dashcam-Bilder nachweisen kannst, dass der andere schuld war, dann ist das vor Gericht verwertbar. Dann kann es dir aber passieren, dass du gegen den Unfallgegner gewinnst und von seiner Versicherung Geld bekommst, aber dass dich dann im Gegenzug der Staat verklagt, der Staatsanwalt, weil du gegen datenschutzrechtliche Gesetze verstoßen hast.
Ja, wahrscheinlich nicht nur der Staat, sondern ja auch der Unfallgegner, weil dessen auch Rechte das? Hast du ja dann ja. auch, dessen ja. Persönlichkeitsrechte verletzt. Also das heißt, nehmen wir an, du hast den Unfall, du hast 2000 Euro Schaden am Auto, ja. weil der andere dir hinten ins Heck gefahren ist oder was auch immer. So, und dann kriegst du das von seiner Versicherung wieder und dann verklagt der dich wegen des missachteten Datenschutzes und seiner Persönlichkeitsrechte und kriegt von dir 3000 Euro, die du aber selbst bezahlst, weil deine Rechtsschutzversicherung es wahrscheinlich nicht bezahlen würdest, wenn du denn eine hättest. Also sprich, du kriegst den Schaden deines Autos zwar von dessen anderen Versicherung bezahlt, der selbst aber kriegt die 3000 Euro plus.
Ja.
Super, also ich fahre nur noch bei Leuten rein, die eine Dashcam haben.
Ja, unbedingt. Und selber eine anschaffen, ist ganz wichtig. Kann man auch mal gucken, was die Leute, wenn man dann abends nichts zu tun hat, kann man gucken, Mensch, was habe ich heute aufgenommen? Die meisten Leute in ihren Autos, ja, wahrscheinlich sitzen die meisten Leute in ihren Autos und popeln einfach nur. Ja, oder so.
Ja, damit geht die Dashcam aber in die falsche Richtung.
Machen ganz viele. Die geht nach vorne, das sehe ich dann gar nicht, oder? Geht die nach vorne?
Ja, die geht hier raus. Zeigt ja nicht dich selbst.
Nee, ich meine ja, die zeigt ja die
anderen. Normalerweise geht die nach vorne.
Die zeigt ja die Autofahrer vor dir, die dann im Stau stehen und mit dem Finger in der Nase bohren. Was ganz viele Leute machen.
Ach so, die?
Machst du das auch so, oder? Bist du so der Nasenbohrer, oder?
Was, das Popeln?
Ja, ja.
Noch nie. Ich habe noch nie in meinem Leben in meiner Nase gepopelt. Das tut doch kein Mensch.
Ja. Hast du früher als Kind
popeln? Ja, ich glaube, aber es ist weniger. Das hat, glaube ich, jedes Kind getan, oder?
Ehrlich? Hast du gemacht?
Natürlich.
Ja, aber
hast du das nicht gemacht?
Machst du es jetzt nicht mehr? Ja, doch, ich glaube auch, ja.
Doch, nee, seit einem halben Jahr tue ich das nicht mehr.
Gibt ja direkt. Es gibt ein schönes Wort
dafür. Ich glaube aber übrigens, dass in den...
Warte mal.
Ja, und zwar?
Ich muss mal nachgucken.
Für Nasepopel gibt es ein Wort? Aber ich glaube, meine Theorie ist, dass es ja insgesamt weniger Nasepopler in Autos gibt, weil die haben ja keine Hand mehr frei. Die können ja nicht gleichzeitig das Handy festhalten und Nasepopeln.
Ja.
Und deswegen ist das weniger geworden. Aber trotzdem, das ist lustig. Also ich sehe immer ganz viele, vor allem mit dem Handy.
Ja, weil man sich unbeobachtet fühlt und weil das, glaube ich, irgendwie auch so eine Entspannungsgeste ist. Und jetzt habe ich auch das schöne Wort gefunden, nachdem ich gesucht habe, Mukophagie. Mukophagie ist der Drang, dann auch seine Popel, die man rausgeholt hat, aufzuessen. Und da ich habe letzte Woche, meine ich, oder einen Artikel gelesen, dass tatsächlich, also damit beschäftigen sich auch Wissenschaftler und die sagen, dass das sogar sehr gesund sein soll, weil du irgendwelche Mikroorganismen aufnimmst, die gut sind und dann irgendwelche Sachen bei dir bekämpfen und dein Immunsystem letzten Endes sogar stärken. Weil es ist ja, eigentlich ist ja nichts anderes.
Aber wahrscheinlich nur, wenn ich die Popel von anderen esse, oder?
Du musst deine eigene.
Weil ich dann dessen Organismen auch wieder... Ja, bei den eigenen... Entschuldigung, das, was da aus der Nase... Ja. Die Nase ist dazu, den ganzen Dreck rauszufiltern, den ich einatme. Das heißt, hier allen Feinstaub, über den wir diskutieren, habe ich doch in der Nase hängen. Und wenn ich das dann hinterher esse, kann das da auch nicht gut sein.
Ja, also normalerweise, es ist ja vermischt mit Schleim, getrockneter Schleim. Den schluckst du ja normalerweise sowieso hinter. Das, was da hängen bleibt, ist nur das, was du nicht schluckst. Und gerade das, was du dann eben noch zusätzlich aufnimmst, also diese ganzen Keime und was weiß ich, was du so rum, das ist ja eben gerade das Gute. In diesem Schleim fängt das an zu leben, wird Bakterien. Dann nimmst du das, wenn du mukophagisch veranlagt bist, nimmst du das dann eben zu dir. Und das wiederum stärkt dann eben das Immunsystem. So wie man früher immer gesagt hat, Kinder sollen immer schön im Dreck spielen und was weiß ich, wer viel draußen ist und da als Kind viel auf der Erde rumkrabbelt und so weiter, wird seltener krank als so diese Kinder, die von ihren Helikoptermüttern so behütet werden und im Wohnzimmer eingesperrt im Kinderzimmer und was weiß ich. Und das ist wohl so auch das Grundprinzip.
Also jetzt, ja, ich hab gerade die Theorie, wenn du jetzt sagst, okay, wie heißt das denn? Ich bin Mukophagier oder wie heißt das dann?
Mukophagie.
Ja, aber wenn du derjenige bist, der solche Sachen isst, dann bist du ja Mukophagiker wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt's demnächst Autoaufkleber, dann klebst du das hinten drauf. Ja, ich bin Mukophagier, dann würde ich so dicht auffahren, um zu gucken.
Mukophagiker, muss ich sagen.
Mukophagiker. Okay, dann hast du das hinten drauf stehen. Ich fahre so weit auf, dass ich gucken will, was steht da, und meine Dashcam zeichnet nicht auf, und dann, ja, kannst du auch in der Nase popeln, so viel du willst, weil wenn ich hinten drauf fahre, dann ist Aua im Gehirn, wenn der Finger bis da oben hindurchgeht.
Genau. Mukophagie. Also als Kind hatten das viele. Und komm mal sagen, was hattest du mal als Kinderkrankheit? Ich hatte, Röteln hatte ich, Mumps hatte ich und Mukophagie. Sehr schön. Naja.
Mukophagie. Ach, das können wir auch eine Bühnenshow draus machen. Heute in der Stadthalle auf der großen Bühne. Mukophagie.
Ja.
Da denken dann alle, oh, guck mal, David Copperfield kommt wieder auf Tour.
Der Mukophagie.
Mit der Mukophagie-Show.
Genau.
Ja.
So, wir müssen langsam, langsam, Michael. Es geht ins lange Pfingstwochenende.
Ja.
Was machst du? Hast du irgendwas Schönes?
Ich habe ehrlich gesagt gar nichts geplant, fällt mir gerade mal auf. Nee, wirklich überhaupt null. Also ich würde vielleicht jetzt Hochzeit gucken, also Harry und Meghan könnte man im Fernsehen gucken.
Ja, könnte man.
Bei dem Wetter sollte man mal rausgehen.
Obwohl, ich glaube, das ist überschätzt.
Also ich glaube, ich werde ganz vieles kurz entschlossen machen.
Ja, ich glaube, diese
Hochzeit
ist überschätzt. Ja, ich denke, sie haben heute geschrieben, 50%, also nicht mal 50% der Briten interessiert das. Also das und ich glaube, international, das ist so ein Phänomen, da schlossen sich alle Medien drauf und alle Zeitungen und alle Radios und alle Fernsehsender und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein Stück weit hochgekocht, weil die einfach alle denken, Mist, jetzt ist halt irgendwie so ein Nachrichtenloch.
Ja.
Was sollen wir da machen? Also holen wir uns mal Harry und Meghan.
Ich glaube, es gibt so ein paar Hardcore-Fans, aber ich glaube auch im Fernsehen, das ist doch stinkelangweilig, über die Stunden zuzugucken, wie eine Kutsche von links nach rechts fährt, wie zwei Leute da rein und rauslaufen, wie jemand vor der Kirche steht und wartet. Das ist ja schon bei normalen Hochzeiten, wenn man das Brautpaar kennt, manchmal nicht immer das Allerspannendste, was man im Leben so erlebt. Aber das dann von wildfremden Leuten 4 Stunden lang im Fernsehen zu gucken, ich weiß nicht.
Nee, ich auch nicht.
Vielleicht sollten wir das beruflich, weißt du, was wir beruflich machen? Im Fernsehen sind das hier diese großen Adelsexperten, die dann immer kommentieren, ach, sie trägt ein blaues Kleid und dieses Blau ist das von Königin Victoria. Ja, dass sie schon 1800 tralala in einem zu Windsor getragen hat. Vielleicht sollten wir das bei Privathochzeiten mal anbieten, dass wir vorbeikommen und alles kommentieren.
Ja.
Und uns einfach daneben setzen und sagen, ja, Petra trägt ein weißes Kleid, das sie letzte Woche bei Woolworth noch im Ausverkauf ganz schnell geschossen hat. Und Karl-Heinz ist sehr zufrieden damit. Es gab allerdings schon einen leichten... Vielleicht sollten wir solche Privathochzeiten einfach kommentieren.
Ja, so ein bisschen wie Trauerredner. Gibt's ja auch, ne? Für 100 Euro oder so.
Ja.
Kommen wir da vorbei und machen das.
Ja, Michael, 100 Euro?
Bei mir
ist Camping. Ich bin nächsten Samstag hier nicht mehr, du.
Bei mir ist Camping am Wochenende. Pfingsten.
Mhm.
Das habe ich relativ spät entdeckt. Ich bin spät Camper geworden. Also erst so vor 2-3 Jahren. Und ich muss aber gestehen, ich mag das. Ja, gerade wenn es so ein bisschen klamm ist alles und alles ein bisschen angeschmuddelt so in dem Zelt. Also ich finde das sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen back to the nature, glaube ich. Das Einzige, was mich stört,
sind Wie oft hast du es in letzter Zeit schon gemacht?
Zweimal. Ich war jetzt zweimal schon campen. Das
Einzige,
was mich stört, sind so diese Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsklos. Das finde ich nicht so doll, aber ansonsten finde ich das echt spannend. Camping.
Ja, wobei für dich als Mukophagier ist das doch völlig harmlos, was da so in den Duschen sonst so rumklebt.
Richtig, oder? Ne? So wenn sonst dann sich nichts anbietet. etwa? Bisschen Mukofagie machen. Was machst du so also am Wochenende? Ich mache ein bisschen Mukofagie.
Mukofagie. Ach, schön, ja. Mit süß-saurer Soße, lecker.
Eigentlich steht uns ja auch Glamping. Glamping ist doch jetzt irgendwie hier das Luxus-Camping, oder? Glamping. Hast du das schon gehört? Glamping, ich glaube, es ist ein Kofferwort aus
ja.
und Camping. Und das ist ja jetzt wohl der allerneueste Schrei, aber ich glaube, das wäre nichts für mich.
Also ich habe immer in der Theorie, ich habe ja früher auch viel Campingurlaube gemacht, so Studentenzeit und so weiter. Ja. Und das kommt bei mir immer nochmal, dass ich dann denke, ach Mensch, eigentlich so mitten in der Natur ist doch total toll und dieses Gemeinschaftserlebnis. Und dann denke ich jedes Mal so, sollte man eigentlich nochmal tun? Und dann fällt mir wieder ein, wie ich die Ameisenstraße im Bett hatte, wie ich die Ameisenstraße in der Kühltruhe hatte, wie ich die Ameisenstraße dann vom Toilettenpapier runtergeholt hatte, wie ich die Ameisenstraße, wo ich die Mückenplage in Südfrankreich unten am Meer hatte, wo man im Regenmantel bei 30 Grad rausgegangen ist, damit man möglichst wenig Angriffsfläche bietet und so. Und dann denke ich immer, nee, lass es mal den André machen. Der hat dann seinen Campingkocher mit Mukofagie dabei.
Genau.
Lass ihn das machen.
Und dann wird er schon. Apropos machen, ich muss jetzt gleich nochmal pullern. Das heißt, wir müssen mal langsam zum Ende. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, Micha. Wir machen jetzt noch unseren Schluss. Wir spielen nochmal, ja? Wollen wir nochmal unseren gespielten Witz irgendwie?
Ja. Was haben wir?
Du bist heute mal Patient. Ja, du bist Patient.
Ja, ich bin heute mal keine Frau, schön. Nein,
du bist heute Patient. Mukofagie, komm, weiß ich nicht, muss nicht unbedingt. Du bist einfach nur ein Patient, der zum Arzt
Privat kommt. Oder Kasse?
Du bist privat. Du bist privat und
ich bin privat.
Musst jetzt auch nicht so lange im Wartezimmer warten, im Wartezimmer rumhocken. Also du bist jetzt Privatpatient, der zum Arzt kommt und du hast ein Problem, weil du bist ein bisschen also leicht gestört und alle behaupten, du bist eine Uhr. Ja, also du
kommst genau. Ich bin gestört, weil alle sagen, ich bin eine Uhr.
Ja, du okay. Denkst also, alle Menschen erzählen dir, hey, du bist eine Uhr, Michael. Ja, du bist kein
Mukofagie. Digital oder?
Ist egal. Ja, digital wäre in dem Fall
nicht. Ja, weil Zeigeuhren sollen ja abgeschafft werden. Ja, da gab's doch diese Woche auch die Diskussion drum, dass immer weniger Kinder die Uhren mit Zeiger lesen können und deswegen schon die ersten Vorschläge an den Schulen sind, lieber die Uhren abzuschaffen, nur noch Digitaluhren zu nehmen.
Ach was, das heißt, wir bringen den Kindern nicht mehr das Ablesen der Uhrzeit vom Zeiger bei, sondern wir schaffen die Zeiger einfach ab und machen das alles.
Wir schaffen die Zeiger ab und dann machen nur noch 10 geteilt durch 15.
So, also jetzt mal zurück hier zu meiner Uhr. Also du bist jetzt Uhr, ja? Also du bist jetzt ein Patient, der glaubt, alle Menschen würden behaupten, er ist eine Uhr. Okay?
Kriegst du das hin? Aber ich glaube es nicht von mir selbst.
Nee, du leidest darunter, dass es alle behaupten.
Ja? Okay. Ja, ich komme also nicht rein und sage, Herr Doktor, tick, tack.
Nee,
das sage ich nicht, sondern ich komme rein, Herr Doktor, ich habe ein Problem.
Das ist schon nicht schlecht. Du könntest natürlich die Rolle auch so anlegen, dass du es inzwischen selber schon fast glaubst, weil es alle behaupten. Ja, also das könnte schon
das soweit. Das könnte ich auch
machen. Das ist ja mit der Mykophagie ähnlich. Wenn alle behaupten, hier, du bist Mykophagiker, fängst du wirklich irgendwann an, irgendwas zu essen. Also insofern, es kann durchaus sein, dass es jetzt schon abgefärbt hat bei dir. Aber das überlasse ich dir.
Okay,
das ist
jetzt
deine künstlerische Freiheit. Ja.
Herr Doktor,
Palim, dann müssen wir schon Palim erstmal. Ja? Also wir machen Palim, das Wartezimmer.
Palim.
Ja, du kennst genau. Das damals von Palim. Wer war das, Otto oder wer war Palim?
Didi Hallervorden.
Palim. Also ne, ja. Wartezimmer Palim und jetzt geht
Palim also, Gast Nummer 3.
So. Ich bin jetzt die Schwester. Jo, Herr Zeiger bitte. Du bist jetzt
Ich heiße wirklich Herr Zeiger.
Ja, weiß nicht, ist mir jetzt so eingefallen, ja?
Ist ja gut, aber das dann jeder, okay. Also ich komme.
Ja, dann.
Gut.
Guten
Tag. Guten Tag, Herr Doktor. Herr Doktor, haben Sie vielleicht mal eine Minute für mich?
Ja, sehr gern. Ja. Was kann ich denn für Sie tun?
Herr Doktor, ich glaube, ich habe einen Tick. Und nicht nur einen Tick, ich habe auch einen Tack. Tick, Tack. Tick, Tick, Tack, Tack.
Was fehlt Ihnen denn?
Ich weiß es nicht. Also es sind nicht Rhythmusstörungen. Mhm. Also keine. Ich bin sehr im Takt. Mhm. Aber auch im Tick und Takt. Mhm. Ich glaube, ich bin eine. Ich mache übrigens gerade, während ich hier spreche, mache ich so Pendelbewege, so Hospitalismus vor und zurück.
Aber wichtig ist, um den Gag nicht kaputt zu machen oder überhaupt, dass der Gag funktioniert, du glaubst selbst schon durchaus, du bist eine Uhr. Ja, aber eben nur deshalb, weil es alle behaupten. Also die Kernaussage muss sein, sonst funktioniert der Gag nicht. Die Kernaussage muss sein, dass alle behaupten um dich rum, du bist eine Uhr. Okay? Ja? Also du kannst gerne glauben, selbst glauben, eine zu sein mittlerweile, aber der Ausgangspunkt ist, dass es alle wirklich von dir behaupten. Ja, so, bitte jetzt
ich hab,
nochmal.
Ich habe die ganze Zeit im Kopf zwei, drei Sachen, wo ich immer denke, die darfst du jetzt nicht sagen, weil das könnte der Gag sein. Deswegen, gut. Herr Doktor, ich bekomme einen Tick,
Moment, stopp. Also, erstmal Action und dann geht's los mit Palim, Palim und so weiter und so fort.
Ja, also, okay.
Achtung.
Also wir fangen von ganz vorne an.
Wir fangen von vorne an und Action.
Ja.
Ja. Palim, Palim, achso, nee, das sagst du ja, du ja.
Mache ich Palim, Palim, du Palim, Palim, und dann komme ich erst zur Krankenschwester, ja?
Dann kommst du,
ja, Palim, ich bin Palim und Palam.
Nee, warte, ich bin die Krankenschwester, wir können es ja auch so machen, ich bin die Krankenschwester und dann mit Palim. Also, ich sage,
genau.
Dong, dong, Herr Zeiger, bitte.
Ach, danke schön, junge Frau, danke. Ach, guten Tag, Herr Doktor, haben Sie mal ein Minütchen für mich?
Aber natürlich, was kann ich tun für Sie?
Es ist so schlimm, Herr Doktor. Ich habe nicht nur einen Tick, glaube ich. Ich glaube, ich habe auch einen Tack. Es ist ganz schlimm. Immer mehr. Ich lege so ein bisschen wie Eddie Arendt an, merke ich gerade. Es haben immer mehr Menschen sagen mir, du bist völlig aus dem Takt. Wie spät ist es denn eigentlich? Du kommst zu spät, du bist so pünktlich. Es ist dauernd was anderes. Und ich glaube, ich laufe inzwischen schon auf Winterzeit mitten im Sommer. Alle Menschen behaupten immer, ich wäre wie ein Uhrwerk. Nicht nur wie ein Uhrwerk, ich wäre eine Uhr, Herr Doktor, was soll ich nur tun?
Nein. Machen Sie sich doch mal keine Sorgen. Die wollen Sie doch alle nur aufziehen.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, Sie gehen nach. Könnte auch kommen.
Wir können Ihnen versprechen, wir können euch versprechen, das geht noch besser mit uns. Ja, wir sind nächste Woche wieder da. wir kriegen das besser.
In Sommerzeit.
Ja, mit dem gespielten Witz.
Ja.
Bis dahin eine schöne Zeit und bis nächste Woche wieder bei kleiner aber hart. Ja, bei uns.
Genau. Tschüss.